Heute ist die letzte Vorlesung von KI1 und ich wollte die Gelegenheit ergreifen, keinen neuen Stoff zu machen. Also alles, was wir heute haben, kennen Sie bereits. Und aber ich möchte zwei Dinge tun. Drei Dinge tun eigentlich. Ich möchte einmal versuchen, das Ganze noch mal ein wenig zusammenzubinden, so ein bisschen Revue passieren zu lassen, was hier jetzt passiert ist, weil das geht ja oft so ein bisschen verloren in der ganzen Sache, in dem ganzen Technischen. Ich möchte weiterhin mit Ihnen die Evaluationen besprechen und dann möchte ich gerne Ihren Rat einholen, sozusagen, was man besser machen kann. Ja, einige Sachen stehen schon in den Evaluationen drin, aber ich glaube, da kann ich mir noch mehr Rat abholen. Und das möchte ich gerne versuchen. Gut, so. Jetzt. Genau, hier ist eine der ersten Slides, die ich gezeigt habe. Was machen wir? Wir hatten uns erstmal so ein bisschen generell unterhalten darüber, was künstliche Intelligenz ist, was es nicht ist, was so die Highlights sind, was man tatsächlich machen kann. Und ich hoffe, Sie erinnern sich noch so an einige Dinge. Ich hätte die wahrscheinlich mal die Slides wiederholen sollen. Und ich hoffe, dass Sie an einigen Stellen gesehen haben, wie man solche Sachen vielleicht hinkriegen kann. Ja, wir haben uns über AlphaGo unterhalten, was eine der neuen Sachen ist, und sowas. Also das ist das, was ich gerne machen wollte. Und generell technisch gesehen haben wir letztlich einen der beiden Zweige der künstlichen Intelligenz abgedeckt, nämlich den, wenn man sagen, symbolischen Zweig. Da geht es darum, Problemlösen zu machen. In gewisser Weise ist es immer darum gegangen, dem Anspruch der künstlichen Intelligenz, nämlich dass wir einerseits verstehen wollen, wie Intelligenz funktioniert und dass wir das tun wollen, indem wir Systeme bauen, die ähnliche Dinge tun, wie der Mensch sie kann und die wir beim Menschen für Intelligenz halten. Und es gibt da eben eine Tradition in der künstlichen Intelligenz, die sagt, ja, wir tun intelligente Dinge typischerweise durch Nachdenken und Planen und was rauskriegen über die Welt und Lernen und so etwas. Aber, und das ist das ursprüngliche von Alan Newell und Herb Simon so formuliert worden als die sogenannte Physical Symbol Hypothesis. Die haben gesagt, wir glauben, dass Intelligenz dadurch passiert, dass sich Menschen Konzepte über die Welt bilden und diese Konzepte manipulieren. Nach komplizierten Regeln, die wir vielleicht gar nicht alle verstehen und so weiter, labert die Schwall. Und am Ende, durch die Abbildung von Konzepten auf die Welt, können wir in der Welt agieren und Dinge tun. Ja? Und im Prinzip so, dass das kann man ganz gut sehen, diese Idee von künstliche Intelligenz in so einem Projekt wie dem Shaky-Projekt, wo man sagt, okay, wir nehmen ein paar Schrauben und Muttern und Räder und Motoren und alles und Krempel, damit wir uns in der Welt bewegen können. Und dann haben wir eine Kamera, da machen wir Sensoren dran und können mit der Welt interagieren. Ja, wir haben irgendwie die Umwelt in irgendeiner Form, die ist mehr oder weniger getrennt von einem Agenten. Der Agent hat irgendwelche Sensoren. Aktuatoren auch noch, ja, und der irgendwas da drin. Und das irgendwas da drin besteht in Konzepten, Symbolen, wie man eher in der Philosophie sagt, die Welt da draußen, dass die Umgebung repräsentieren, die manipuliert werden, und der Strips planen ist eines der typischen Arten und Weisen, wie das geht. Und dann kommt man irgendwie hinterher zu Handlungsanweisen und dann tut man was in der Welt. Okay? Das ist das, was wir im Wesentlichen exploriert haben. Und es geht sehr stark darum, was passiert hier drin, in dem Agenten. Wenn Sie wissen wollen, was passiert hier oder vielleicht noch in dem Pfeil, dann müssen Sie in Mustererkennung gehen. Wenn Sie wissen wollen, was passiert hier so in den Aktuatoren, da kommt man dann in die Robotik. Das sind Sachen, die wir bisher noch gar nicht gemacht haben und wahrscheinlich auch im nächsten Semester nicht machen werden, weil das mittlerweile so große Gebiete sind. Mustererkennung und all sowas ist hier in Erlangen ja sehr gut vertreten. Es sind also auch nicht so, man muss irgendwo weglassen, sonst kommen wir zu KI 3, 4 und 5. Und das ist mittlerweile ein Spezialgebiet. Okay? Das sind so die Sachen, die wir gemacht haben. Und wir haben darauf bestanden, hier drin sind Symbole, die sind physisch abgebildet, die werden manipuliert. Es gibt eine ganz andere Richtung in der künstlichen Intelligenz, die sagen im Wesentlichen, hey Leute, habt ihr gar nicht aufgepasst? So geht das beim Menschen überhaupt nicht. Ja? Habt ihr jemals ein Gehirn aufgemacht und irgendwelche Symbole da rumschwimmen sehen? Quatsch. Okay? Und die sagen, nein, man muss das vollkommen anders machen. Man nehme einfach eine große Suppe oder ein Netzwerk aus Neuronen und dann baue man da irgendwelche Augen und Füße und sowas dran und dann gucken wir mal, was passiert. Okay? Und dann kann man sagen, naja, das Wichtige an der ganzen Sache ist nicht, dass da irgendwelche Symbole entstehen. Die entstehen vielleicht oder auch nicht, das interessiert uns gar nicht, sondern dass diese Agenten irgendwie in der Welt sind und darüber ihr Verhalten lernen. Das ist eine vollkommen andere Sicht, wie man das machen soll. Und im Prinzip ist in der KI immer ein, ich will mal sagen, fruchtbarer Streit zugange, welche dieser beiden Methoden eigentlich die richtige ist. Ich persönlich glaube, dass man eigentlich auf eine Kombination der beiden Richtungen raus muss. Und das ist aber etwas, das scheint wahnsinnig schwierig zu sein und nicht viele Leute tun das, untersuchen das überhaupt. Und die Sachen, die ich bisher gesehen habe, auf dem Grenzgebiet, es gibt ein schönes englisches Wort, das heißt underwhelming. Ja, also ich muss sagen, die überzeugen mich nicht ansatzweise. Also auch nicht so, obwohl ich das eine der wichtigsten Sachen hier in der Gegend finde. Überzeugen die mich so wenig, dass ich persönlich mir nicht vorstellen kann, in diese Richtung, zumindest auf den Ansätzen irgendwas zu machen. Und das ist aber jetzt eigentlich nur eine Nebensache. Was wir bisher gemacht haben, ist, dass wir uns irgendwie diese Sache hier zu eigen gemacht haben und Symbolmanipulationsmechanismen angeguckt haben und wie die zu Planungen, Problemlösen und so weiter kommen. Und die Idee ist, dass wir verschiedene Techniken in der Vorlesung kennenlernen, die relativ einflussreich sind für die Zentrale, also für die Informatik und eben zur Anwendung geführt haben. Ja, wir hatten im Wesentlichen vier Dinge untersucht, also drei Dinge. Wir haben Problemlösen untersucht, im Wesentlichen Suchalgorithmen. Dann haben wir Logik und Inferenz uns angeguckt und am Ende Planen. Und ich hatte noch vorgehabt, dass man irgendwie noch so Aktionen auf der realen Welt, dass man dazu noch was sagen kann, aber das da hat die Zeit nicht ausgereicht. Okay, unter dem Ganzen und so ein bisschen quer ist dieses Framework, das wir auch in Russell Norvig, in dem KI-Buch, was wir nebenher haben, finden, ist dieses Agenten-Framework. Und die Idee ist, dass man sich irgendwie dadurch leiten lässt in der Erkenntnis. Und das ist etwas, das habe ich immer mal wieder versucht einfließen zu lassen, aber da möchte ich Sie nochmal dran erinnern. Ja, also wir haben den Agenten, so einen. Ja, und wenn wir uns angucken, dann interessiert uns im Wesentlichen das, wir machen ja keine Mustererkennung, wir machen keine Robotik, was passiert in dem Agenten, was passiert durch das Nachdenken. Und das war auch zumindest sehr lange Zeit in der künstlichen Intelligenz, wurde das als das zentrale Problem angesehen. Intelligenz hat was mit Denken zu tun, denkt man langläufig. Bis man dann mal angefangen hat, Dinge zu tun, wie Roboterfußball zu spielen. Ja, da hat man gemerkt, ups, ja, so nur Fußball planen, ja, jetzt laufe ich mal los, trete auf den Ball und wenn ich immer nur in Richtung Tor schieße und vielleicht mal ab und zu abgebe, dann komme ich schon mit dem Fußballspielen zurecht. Ja, da hat man gesehen, dass andere Dinge, ja, wie Motorkontrolle, wie Routenplanung in komplexen Räumen, wo außer mir auch noch, wie viel sind's, 20 andere mindestens rumlaufen, ja, und wie man da überhaupt durchkommt und all solche Sachen. Das sind auch sehr schwierige Probleme und vielleicht sogar noch schwieriger als das reine Denken. Okay? Wir haben uns so mit dem reinen Denken bisher besprochen, beschäftigt. Okay? Und wenn man hier irgendwie das so ein bisschen abstrahiert, dann kommt man irgendwie zu diesem Bild, ja, wir haben einen Agenten, der ist erstmal hier eine Blackbox, der interagiert mit der Umgebung über Perzeption, hat Sensoren, die geben irgendwie einen Input zu irgendeinem, will man sagen, Denkprozess und der agiert mit dem Environment. Typischer wissenschaftlicher Ansatz, wenn uns dies hier zu kompliziert ist, machen wir das alles ein bisschen rechteckig und versuchen irgendwie da reinzutauchen. Ja, und dann gibt es eben verschiedene Arten von Agenten, die wir uns angeguckt haben. Einfache Reflexagenten, das sind sehr einfache Dinge, da haben wir ein paar Regeln und je nachdem, wir agieren direkt auf das, was unsere Sensoren uns sagen, reagieren darauf direkt und versuchen so irgendwie Probleme zu lösen. Das ist so typischerweise wie Bakterien, die Sache angehen. Und wenn es denen dann irgendwo zu sauer wird, dann marschieren sie in die andere Richtung. Das nächste, was wir uns angeguckt haben, sind zustandsbehaftete Agenten. Und immer wenn wir ein neues Feature einführen, dann muss man sich überlegen, ja, wie funktioniert denn das überhaupt? Ja, so. Wir haben alle irgendwie so das Gefühl, naja, Zustand wäre irgendwie gut, wenn wir wüssten, wenn wir nicht auf jeden Reiz direkt reagieren müssten, sondern wenn wir auch noch was über die Welt wüssten. Also Sie erinnern sich an das Blinker-Beispiel, ja, dass man nicht mal, wenn man keine Zustände hat, also überhaupt keine Erinnerung hat, dann kommt man nicht weit. Und da muss man natürlich jetzt irgendwie sagen, naja, wie könnte der Zustand denn sein? Was könnte den Zustand ausmachen? Wie gehen wir mit dem Zustand um? Und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch etwas, sowas wie Ziele. Ja. Ziele sind ja etwas, was wechseln kann. Und wenn man sie explizit repräsentiert, wenn man explizite Möglichkeiten hat, auf Ziele zuzugreifen, dann kann man Dinge machen. Ja, also zum Beispiel unsere ganzen Suchsachen waren irgendwie so, dass man ein Ziel erreichen will. Wir haben also explizit uns gefragt, wie komme ich nach Bukarest von Arad oder sowas. Das ist eine Sache, die muss der Agent, muss irgendwelche Symbole in diesem Semester, irgendwelche Repräsentationen haben, was die Ziele sind, so dass die Algorithmen, die irgendwie hier drin sind, dass die greifen können. Und im Wesentlichen sind diese zielbasierten Agenten sind die Arten von Agenten, über die wir uns im Prinzip die ganze Zeit unterhalten haben. Ja? Planen ist ein typisches Beispiel. Ja, wir haben einen Laster in A und ein Paket in C. Das war unser Beispiel, was wir uns immer angeguckt haben. Und das, der Zielzustand ist, war dann immer, dass der Laster wieder in A ist, aber das Paket in D. Typische Geschichte. Typische Geschichte, die wir Menschen als mit Intelligenz verbunden behaften. Ja, also sie würden typischerweise, wenn sie die Situation haben, ein Paket von C nach D zu schaffen und dafür einen Laster haben, ja, würden sie nicht ihren Hund losschicken. Okay, warum nicht? Weil sie ihrem Hund nicht zutrauen, dieses Problem zu lösen. Ja, oder vielleicht ihr Pferd oder so etwas. Ja, man kann gewisse Sachen kann man Agenten autonom lösen lassen. Hühner kann man sagen, naja, fressen, Eier legen, sich fortpflanzen, alles so ein Krempel, ja, das können die Hühner ganz alleine. Das kann man ihnen zutrauen, da braucht man nicht viel Intelligenz für. Aber die Aufgabe, irgendwie Pakete von A nach B zu transportieren, ist nicht etwas, was solche einfachen Agenten typischerweise alleine autonom können. Sie würden das auch nicht kleinen Kindern zutrauen. Ja, man würde, wenn Kinder dann irgendwie 7 sind, dann kann man ihnen sagen, naja, bring doch mal das von der Oma nach Hause. Sowas, ja. Sagt man auch keinem 3-Jährigen. Kriegen die nicht hin. Ja, okay, so das gibt einem so ein bisschen auch immer so einen Eindruck, was diese Agentenklassen angeht. Also das ist im Prinzip, was wir gemacht haben. Wir haben noch andere Agentenklassen besprochen am Anfang. Ich hatte ja gesagt, das ist angelegt als auf einen 2-semestrigen Zyklus. Wir haben Utility, also nützlichkeitsbasierte Agenten besprochen, nützlichkeitsbasierte Agenten, die haben nicht unbedingt ein festes Ziel, sondern die wollen irgendwie einen extern gegebenen Nützlichkeitsmaß, wollen die optimieren. Ja. Und wenn sie sich selber angucken, dann ist das typischerweise eine viel bessere und nähere Beschreibung dessen, was sie als Agenten ausmacht. Ja. Insbesondere, wenn wir nur zielbasierte Agenten haben, dann haben wir keinen Mechanismus zu beschreiben, wie Ziele wechseln. Und typischerweise Leute, die in ihrem Leben genau ein Ziel verfolgen, egal was da draußen vor sich geht, ja, halten sie für nicht besonders schlau. Okay? Das heißt, eine weitere Klasse, diese nützlichkeitsbasierten Agenten, ist eine andere Architektur. Darüber haben wir uns im Wesentlichen noch nicht unterhalten. Das werden Sachen, die wir sein, die wir dann in der KI 2 uns überlegen und wo wir explizit versuchen, Inferenz und sowas über Nützlichkeit zu machen. Warum haben wir das bisher nicht gemacht? Bei uns hat jetzt in dem symbolischen Bereich hat immer das Wissen eine besondere Rolle gespielt und die zugegebenermaßen relativ einschränkende Annahme war, wir haben festes Wissen. Richtig? Wir wissen ganz fest, das Paket ist in C. Und wir wissen auch, dass es nach D soll. Und wir wissen, wo die Laster sind und alle solche Sachen. Okay? Das ist eine sehr vereinfachende Annahme. Und insbesondere gehen unsere Techniken ganz stark davon aus, dass Wissen sichtbar ist, dass Zustände observabel sind. Alle solche Dinge. Und bei diesen nützlichkeitsbasierten Agenten werden wir so eine Art Meta-Inferenz machen müssen, nämlich wenn ich das tue, werde ich dann glücklich oder nicht und wird das auch klappen und so weiter und so fort. Und wir kommen sofort hier bei diesen Meta-Überlegungen, kommen wir sofort in Bereiche rein, wo alles ziemlich unsicher ist. Wir wollen die in gewisser Weise erwartete Nützlichkeit maximieren. Und da haben wir ganz natürlich mit unsicherem Wissen, mit unsicheren Aktionen, mit partiell observablen Situationen und sowas zu tun. Das wird das nächste sein, was wir im nächsten Semester uns angucken. Und dann gibt's noch die lernenden Agenten. Die sind eigentlich eine Spielart der nützlichkeitsbasierten Agenten, in denen man einfach sagt, wir haben noch einen Prozess, den wir lernen, nennen, der im Prinzip diesen Schritt hier noch ein bisschen genauer fasst. Weil Lernen ist etwas, das sehen wir. Bei allen Beispielen für intelligente Agenten, die wir so kennen. Ja. Sie, da hinten, die da und so weiter und so fort. Ja, wir haben ja eigentlich nur ein Beispiel für wirklich intelligente Agenten, das sind Menschen. Und die lernen. Und die lernen echt fantastisch, das ist unglaublich. Ja, sie werden im Wesentlichen mit einem nahezu leeren Gehirn. Früher dachte man, es wäre wirklich ganz leer. Zu dem Zeitpunkt heute glaubt man das nicht mehr wirklich. Mit einem leeren Gehirn geboren und nach mickrigen einem Jahr können sie laufen, nach mickrigen 2 Jahren können sie sprechen, nach 3 Jahren können sie wirklich grammatikalisch komplexe Sätze bilden, komplexe Sachverhalte irgendwie in Worte fassen und sprechen. Mit 6 Jahren, 7 Jahren können sie schreiben. Ja. Nach lumpigen 20 Jahren können sie Prädikatenlogik erster Stufe und Resolution. Ja. Wenn das kein Lernen ist. Okay. Ja. Also das ist eine Sache, die müsste man verstehen, wenn man irgendwie Intelligenz verstehen will. Und andererseits ist es auch wunderbar, wenn wir nämlich lernende Agenten haben, dann brauchen wir nicht mehr so viel programmieren. Wäre doch toll, wenn wir irgendwie ein System bauen könnten, eine Intelligenz, und wir müssten nicht einen 20-Jährigen modellieren, sondern es würde ja vollkommen reichen, wenn wir einen 0-jährigen Agenten modellieren können. Den könnten wir dann wirklich in den Kindergarten schicken und in die Schule und irgendwann mal in die KI-1-Vorlesung und dann kann er über sich selber nachdenken. Das wäre doch klasse, ja? Also Lernen scheint irgendwie eine sehr wichtige Sache zu sein. Haben wir auch schon so ein klein bisschen gesehen. Einige unserer Algorithmen haben sowas Ähnliches getan, wie ganz klein bisschen was gelernt. Ja, unser DPLL-Algorithmus, erinnern Sie sich, hat etwas gemacht, was wir Clause Learning genannt haben. Was irgendwie ist, dass man rauskriegt, dass gewisses Wissen über diese Situation hilfreich ist. und dass man das sich am besten merkt, so dass dann in Zukunft gewisse Sachen einfacher oder schneller oder erfolgreicher sind. Das ist ja Lernen. Richtig? Ja, das ist, sie lernen ja nicht, weil das so viel Spaß macht oder sowas, sondern sie wollen in der Zukunft irgendwelche Sachen besser können. Und das macht schon wieder Spaß natürlich. Aber das ist, das ist Lernen. Man will seinen eigenen Erfolg in der Welt irgendwie optimieren. Und dafür muss es Mechanismen geben. Und das haben wir nur sehr ansatzweise, geguckt. Und das wird eines der zentralen Themen im kommenden Semester werden. Da gibt es Mechanismen, die funktionieren ganz anders. Und es gibt auch Leute, die sagen, ja, dieser ganze Symbolquark, den kann man alles wegschmeißen, das wird sowieso nichts. Wir müssen wirklich voll auf Lernen gehen. Und das hat, und dann kriegen wir so ein bisschen Theorem beweisen und DPL, das kriegen wir schon hin. Okay? Fairerweise muss man dazu sagen, wir wissen es nicht. Okay, es ist weder so, dass die symbolischen Mechanismen sehr gut im Lernen sind, noch so, dass die subsymbolischen Mechanismen, die neuronalen, die statistischen Mechanismen sehr gut sind in dem, was die symbolischen Dinge gut können. Ja, also bisher ist es so, und das haben wir bei den AlphaGo-Sachen gemerkt, dass für dieses spezielle Problem die Hauptprozedur im Wesentlichen noch sowas wie heuristische Suche ist. Aber reine heuristische Suche hat das Problem nicht gelöst. Wir haben sozusagen an gewissen Stellen brauchten wir Machine Learning Techniken, um irgendwie die Gewichte aus ganz vielen Spielen zu lernen. Also ich glaube, dass man irgendwie komplexere Architekturen braucht, die zum einen Teil irgendwie symbolische Anteile haben, da, wo die gut funktionieren, Alpha-Beta-Pruning, was macht mein Gegner und so weiter, und dass wir andere Stellen haben, gerade in dieser Lernkomponente, wo man auch andere Methoden anwenden soll, die wir dann im nächsten Semester lernen. Gut. Und alles zusammengefasst, das ist die zentrale Idee, für die Russell und Norvig und Konsorten im Wesentlichen berühmt geworden sind. Die haben ein sehr einflussreiches Buch geschrieben, das heißt Do the Right Thing, was im Wesentlichen das zusammenfasst, diese Idee, die hinter diesem Ganzen steht, nämlich, dass man sich für rationale Agenten interessieren soll. Agenten, die ihre eigene Nützlichkeit optimieren. Ja, kann man einfach aufschreiben, ein Agent ist rational, wenn er immer die Aktion wählt, die ihm am meisten nützt. Falsch. Okay? Das ist genau nicht, was rational ist. Rational ist, wenn man das tut, was man glaubt, was einem am meisten nützt. Ein wichtiger kleiner Unterschied. Ja? Wenn man tatsächlich das tun müsste, um rational zu sein, was einem tatsächlich nützt, dann müsste man ja perfekte Informationen haben. Okay? Die hat man aber meistens nicht. Das heißt, rationale Version davon ist, dass man sagt, man muss die erwartete Nützlichkeit optimieren. Und das ist eine Sache, die so ein bisschen wirtschaftswissenschaftlich gefärbt ist, aber doch sehr viele Sachen ganz gut beschreibt. Und das ist letztlich auf das, was wir hinarbeiten, und in diesem Semester haben wir eben sozusagen die Grundsteine gelegt. Gut. Und jetzt möchte ich noch kurz Revue passieren lassen, was wir wirklich gemacht haben. Ja, sozusagen, es ist ja immer ein Unterschied, ob man ankündigt, was man machen wird, ja, und dann hinterher nochmal sieht mit dem, was man alles gelernt hat, ja, sozusagen aus der Rücksichtperspektive sich das Ganze nochmal anschaut. Das, was ich Ihnen hier vorne gezeigt habe, das war sozusagen die Ankündigungsperspektive. Da konnte ich mich auch noch nichts verlassen, was Sie verstanden haben. Deswegen möchte ich die gleiche Geschichte nochmal erzählen. Ups. Was haben wir gemacht? Wir haben uns so langsam rangetastet an intelligentes Problemlösen. An Workflows, will ich mal sagen, die wir Menschen zutrauen, aber einem Huhn nicht. Ja? Und im Wesentlichen haben wir uns da so im Bereich der zielbasierten Agenten aufgehalten und haben versucht, die irgendwie zu verstehen. Und Shaky, wir haben den Film gesehen oder Teile des Films gesehen und vielleicht auch mal den längeren Film gesehen, da ist es sowas, ja, da sagt man einem Roboter, bring bitte den Klotz sowieso in Raum dahin. Ja? Typischerweise nicht etwas, was man einem Kleinkind sagt, und typischerweise nicht, was ihr Hund kann. Dem kann man beibringen, wie er die Zeitung bringt. Ja, da ist aber typischerweise schlägt das total fehl, wenn der rausläuft, die Zeitung holt und man macht einfach die Tür zu. Ja, weiß der Hund nicht mehr, was er machen will. Ja, natürlich ist dann, wenn er anfängt zu bellen und zu jaulen, das auch noch zielführend, aber das ist nicht irgendwie eine geplante, intelligente Aktion. Auch wenn manche Leute das glauben. Ja. Also wir haben uns diesen problemlösen Sachen versucht anzunähern und im Wesentlichen haben wir uns zuerst das Framework überlegt, ja, Weltzustände und Aktionen. Die Aktionen haben gewisse Auswirkungen, nämlich dass sie vom Zustand nach Zustand gehen und die natürlichen Algorithmen hier sind Suchalgorithmen. Im Wesentlichen, alles, was man tun kann, wird durch den Zustandsraum beschrieben und der ist typischerweise ein riesengroßer, zum Teil unendlich großer Graph, durch den man sich irgendwie den Weg bahnt von dem Anfangszustand in den Zielzustand. Ja, und das ist irgendwie, und da gibt's einfache Algorithmen, die sind so einfach, dass sie heutzutage schon nicht mehr zur KI gezählt werden und die sie zum Teil auch, zum guten Teil schon vorher kann. Und dann geht's darum im Wesentlichen, wie kriegt man in diesen Prozess in irgendeiner Form Wissen rein. Weil das ist das, was wir immer wieder gesehen haben. Je mehr Wissen wir in unsere Algorithmen reinbauen, so effizienter werden die. Und obwohl man fast alles, jedes Problem durch Ausprobieren lösen kann, ja, Sie erinnern sich, dass wenn man unendlich vielen Affen unendlich viel Zeit und unendlich viele Schreibmaschinen gibt, ja, dann, und die wirklich lang genug laufen lässt, werden die irgendwann alle Werke der Weltliteratur schreiben. Ja. Das heißt, im Prinzip, wenn man sich sozusagen, wenn man Effizienz außer Acht lässt, ist Intelligenz leicht. Ja. Insbesondere würden die auch alle ihre Klausuren schreiben können. Ja, die Frage ist bloß, ob ich so lange mit dem Korrigieren warten will. Ja. Also wenn man, und es geht im Wesentlichen in dieser ganzen Sache darum, dass man Probleme effizient löst, und zwar so effizient löst, wie wir Menschen das könnten. Und Shakespeare musste nicht unendlich lange schreiben, sondern der hat das in seinen, weiß wie alt ist er geworden? 50, glaube ich, sowas, die Größenordnung, hat er das hingekriegt. Ganz ohne Schreibmaschine im Übrigen. Aber das, Ja, es geht irgendwie um Effizienz. Und dieses Framework kann gewisse einfache Probleme lösen. Also es ist effizient genug, gewisse einfache Probleme zu lösen. Und es wird wesentlich besser, wie wir gesehen haben, wenn wir irgendwie Wissen in diesen Prozess einfließen lassen und wir haben einen Weg gefunden, wie man das macht, und das nennt sich Heuristik. Im Wesentlichen, man konnte seiner Nase folgen. Wir haben überhaupt nicht verstanden zu diesem Zeitpunkt und konnten auch nicht verstehen, wie das mit den Heuristiken wohl so funktioniert. Ja, wir haben einfach gesagt, na ja, wenn wir eine gute Heuristik haben, und ich habe die ganze Zeit im Wesentlichen über ein Beispiel erzählt, nämlich über die Luftlinienheuristik. Ja? Und wenn man die hat, dann ist gut, und wenn man die nicht hat, kriegt man überhaupt nichts hin. Warum nicht? Weil wir eigentlich noch nicht genug Struktur haben und nicht genug Möglichkeiten haben, Wissen einfließen zu lassen, um hier wirklich effizient zu werden. Und wenn Sie sich ganz ans Ende, an jetzt letzte Woche oder Montag zurückerinnern, dann ist es so, dass wir Wege gefunden hatten, sehr viel Wissen einfließen zu lassen. Wurde auch ganz schön viel komplizierter als am Anfang. Ja, am Anfang hatten wir Breitensuche, Tiefensuche, Iterative Deepening und so weiter, und man konnte ihnen das Gähnen schon ansehen. Ja. Einfache Algorithmen für einfache Probleme. Nicht sehr effizient. Das ist sozusagen die Sache, der wir uns letztlich, immer wenn wir kein Wissen hatten, fallen wir zurück auf diese Methoden. Wir haben aber immer weiter versucht, Strukturen und Wissen auszunutzen, um von der Suche wegzukommen, auch wenn das immer noch der Basisalgorithmus ist für alles. Okay. Und dann haben wir uns die Spiele angeguckt als eine Variante, die eigentlich nur beschreibt, wenn wir nicht die einzigen sind auf der Welt. Wie kann man Suche machen, wenn wir wissen, dass wir 1, 2, 3, 4 Gegner haben und so weiter und so fort. Gut. Und da kann man dann sowas machen wie Minimax und Alpha-Beta-Pruning und so weiter, und das ist alles ganz hübsch. Als nächstes haben wir uns Constraint-Satisfaction-Probleme angeguckt. Und was man da macht, ist, dass man nicht mehr Blackbox-States hat, sondern dass die States zumindest eine innere Struktur haben. Die innere Struktur eines States ist im Wesentlichen, dass man irgendwie ein Feature hat, was mehrere Werte annehmen kann. Ja? Wir hatten dieses Map Coloring als Beispiel. Da kann ein Land kann eben rot, grün oder blau sein, glaube ich, ne? Sowas, die Größenordnung war das. Und alleine dadurch, dass wir die Zustände so beschreiben konnten, wurden Sachen sehr viel einfacher und effizienter. Wir bauen immer mehr Struktur auf und können dann auch bessere Algorithmen fahren. Und diesen Prozess haben wir immer weiter gemacht. Also im Constraint Satisfaction Problem hatten wir für eine gewisse Art von Zustandsproblemen, die sich nämlich so darstellen lassen, was nicht alle Probleme tun, konnten wir effizientere Algorithmen machen, und wir konnten die Zustände der Welt sozusagen ein für alle Mal beschreiben, indem wir nämlich sozusagen so ein Zustandstemplate hatten. Ja, wir haben 7 Variablen, die können jeder 15 Werte haben, und das gab uns sozusagen schon sehr, sehr viele Zustände, nämlich, was hatte ich gesagt, 7 hoch 15 Zustände, die wir sozusagen alle auf einmal beschreiben können, indem wir wirklich nur die Variablen und die Zustände beschreiben. Sonst hätten wir hier in diesem Framework wirklich, hätten wir 10 hoch 15 Zustände hinschreiben müssen. Und Sie können sich gleich vorstellen, wo das endet. Und wir können natürlich Zustandsübergänge ein für alle Mal strukturell beschreiben. Und das macht das Ganze sehr, sehr viel einfacher. Das Verrückte an der Sache ist, wir sparen nicht nur beim Hinschreiben der Zustände, sondern wir können auch die Information der Struktur können wir nutzen, um bessere Algorithmen zu machen. In diesem Fall konnten wir Heuristiken aufschreiben. Die waren im Wesentlichen etwas, die guckten sich an, wie groß sind die jetzt noch zulässigen oder möglichen Domänen für gewisse Variablen. Was sind die Ranges für diese Variable? Und im Wesentlichen auch angeguckt haben, wie sieht der Constraint-Graph auf und wie dicht und buschig ist er an gewissen Stellen und wie schütter ist er an anderen Stellen. Ja. Und das hat uns sehr effiziente Algorithmen gegeben. Für eine gewisse Klasse von Problemen. Okay, wir haben Wissen injiziert, Wissen über die Strukturen der Probleme. Und das konnten wir hier nur für gewisse Arten, Spielarten von Problemen. Wenn man so ein Problem hat, dann ist Constraint Satisfaction tatsächlich das Beste, was man so hinkriegt. Und wenn nicht, kann man wieder mit den Hühnern konkurrieren. Okay. Das heißt sozusagen ein partiell erfolgreicher Versuch. Wenn man das in voller Allgemeinheit machen will, dann braucht man nicht nur eine Zustandsbeschreibungssprache, die für manche Probleme geht, sondern für alle Probleme. Und das ist genau das, was Logik will. Logik will Sprachen bauen, in denen man Zustände beschreiben kann, die allgemein sind, die nicht nur Constraint-Probleme sind. Und da haben wir im Wesentlichen drei Sprachen kennengelernt. Und der Trick an Logik, abgesehen von all den technischen Dingen, ist, dass man einen gewissen Friedensgewinn kriegt, ja? In Logik, wenn man diese Riesenmenge hier beschreiben will, an Zuständen, muss man nur so ein bisschen hinschreiben. Ein paar Fakten muss man hinschreiben und der totale Rest hier ist erschließbar. Wobei typischerweise dies Biest hier unendlich groß ist und dies Biest hier endlich ist. Man kann also unendliche Domänen mit endlichen Methoden hinschreiben und man kann immer dann, wenn man irgendwo hier Wissen braucht, kann man es zurückführen auf das, was man hingeschrieben hat. Das ist wie so eine ähnliche Sache, wie wir hatten bei den Constraints. Da musste man sehr wenig aufschreiben, nämlich was sind die Variablen, was sind deren Wertebereiche. Und hier haben wir etwas Ähnliches. Nur ist der Unterschied, dass man dieses hier für beliebige Domänen machen kann, während man bei den Constraints es nur für einige Domänen machen kann. An sich fasst dieses Bild hier Logik komplett zusammen. Man kriegt mehr raus, als man reingesteckt hat. Dies hier steckt man rein, hat Standardverfahren, kriegt diesen Riesenraum virtuell aufgespannt. Und man kann sich vorstellen, dass verschiedene Sprachen verschieden gut sind. Und wir haben uns zwei im Wesentlichen angeguckt. Wir haben uns Aussagenlogik angeguckt, als eine Sprache, die relativ einfach ist, die ein entscheidbares Folgerungsproblem hat, mit der man gewisse Sachen sehr gut, also endliche Probleme typischerweise, relativ kleine endliche Probleme, wo klein und endlich irgendwie heißt, dass was schon noch ziemlich groß ist, ja, in der Praxis. Also für gewisse Probleme gibt es Sprachen, die lassen sich entscheiden, die sind sehr effizient. Und für gewisse andere Dinge, typischerweise unendliche Domänen oder potenziell unendliche Domänen, und die kriegt man schon ganz einfach, ja, wenn man sich zum Beispiel über die Wochentage unterhält. Ja, dann weiß man, heute ist ein Wochentag und morgen ist auch noch ein Wochentag. Und jeder Nachfolger ist nochmal ein Wochentag. Ja, dann hat man schon plötzlich irgendwas Unendliches. Und dann braucht man Sprachen, die mit Unendlichkeit gut umgehen können. Und das ist genau, was Logik erster Stufe einem gibt. Das hat gewisse Konsequenzen, nämlich, dass das Folgerungsproblem nicht mehr entscheidbar ist, sondern nur noch semi-entscheidbar. Und das hat wiederum gewisse andere Folgen. Das sind die Sachen, die wir uns angeguckt haben. Und wenn man so etwas hat, ja, dann kann man wiederum Agenten bauen. Dann kann man diese Sachen einbauen in einen Agenten, wo man nämlich tatsächlich nur dieses Zeugs hier im Agenten realisieren muss. Und der kann dieses Zeugs hier darauf reagieren. Mag eine Weile dauern. Ja, mag so sein, dass man ihm, dem Agenten, eine Frage stellt und er muss erstmal eine Woche nachdenken. Aber das kennen wir ja gut. Selbst von unserem einzigen Modell für intelligente Agenten, die wir haben, ja. Sehr viele Fragen, die Sie mich fragen können, werde ich Ihnen erstmal sagen, da muss ich mal drüber nachdenken. Ja? Gewisse andere Fragen, zum Beispiel, die ich irgendwann mal selber aufgeschrieben habe in meinen Slides, die kann ich Ihnen direkt beantworten. Aber andere Fragen muss ich erstmal scharf drüber nachdenken. Da muss ich erstmal eine ganze Weile lang marschieren, mental, um die Antwort zu geben. Und Sie werden es am Montag erleben. Es wird Fragen geben. Da werden Sie erstmal drüber nachdenken müssen. Okay? Intelligente Agenten. Gut. Und dann haben wir so ein bisschen uns angeguckt, logisches Programmieren, dass man mit dem Zeugs auch alles programmieren kann. Ja? Das ist nett, aber nur so eine der vielen Spielarten. Und das Letzte, was wir gemacht haben, war, dass wir im Prinzip ganz an den Anfang wieder zurückgekehrt sind und die Beschreibungssprachen, die wir hier kennengelernt haben, fürs Problemlösen wieder eingesetzt haben. Und da konnten wir dann auch tatsächlich uns wirklich mal angucken, wie das mit den Heuristiken funktioniert, zum Beispiel durch Relaxation und so weiter. Und haben dann tatsächlich Algorithmen gefunden, die in vielen Gebieten real eingesetzt werden, weil sie Menschen schlagen können in Problemen, für die wir eigentlich als Menschen zuständig sind. Ja, wie mache ich das bloß? Ich habe den Laster hier und ich will das Paket von C nach D machen. Da sind mittlerweile Planungsalgorithmen besser als Menschen und vor allen Dingen auch billiger als Menschen. Das heißt, die werden eingesetzt, total routinemäßig, und sie werden typischerweise nicht mehr selber das Kursbuch wälzen, wenn sie mit der Bahn von A nach B fahren wollen, sondern sie werden einfach auf bahn.de gehen und dann lassen sie sich den Weg planen. Das war vor 30 Jahren noch nicht so. Da sind sie an den Schalter gegangen, da haben sie den Spezialisten gefragt, der hat dieses etwa so große gelbe Buch geholt und dann hat er gesagt, ja, da müssen sie und so weiter und so fort. Und am Ende hatten sie irgendwie einen Weg nach Lissabon über Paris und Madrid und so weiter. Das ist letztlich, was wir in diesem Semester geleistet haben. Und im nächsten Semester werden wir uns um unsicheres Wissen kümmern, werden wir uns im Wesentlichen um Lernen kümmern. Und wenn wir noch Zeit haben, werden wir uns um Kommunikation, Robotik und so etwas extrem am Rande kümmern und uns da die Hauptprobleme angucken. Gut. Es ist entweder Zeit für Fragen oder für Pause oder beides. Gut, Pause, offensichtlich. Und zwar bis um 9 nach. Kursevaluation. 17 von Ihnen haben den Kurs evaluiert, sind relativ pfleglich mit mir umgegangen. Das hat sich etwas relativiert, als ich die Vergleichskursen gesehen habe. Die gehen mit den anderen Professoren auch sehr pfleglich um. Da ist auch so eine kleine Noteninflation am Gange. Naja, deswegen habe ich mich. Warum will das wieder nicht? So. Genau, deswegen interessieren natürlich besonders die Dinge, die Sie wichtig genug fanden, aufzuschreiben. Wie gesagt, Sie sind zum Teil sehr pfleglich mit mir umgegangen, da habe ich mich gefreut. Da kann man aber auch nicht so viel dran sehen. Es scheint so zu sein, dass dieser Kalar-Wettbewerb den Leuten, die auch Kursevaluierungen schreiben, das scheint etwa ein Viertel zu sein, großen Spaß gemacht zu haben. Und gerne mehr davon kann ich sehr gut aufgreifen. Haben Sie irgendwelche Ideen? Kalar ist relativ, also bis auf den unheimlichen kreativen Akt, dass man gerade Kalar wählt, das ist irgendwie eine relativ naheliegende Sache. Ich bin mir nicht sicher, ob wir einen viel gewinnen können, indem wir einen CSP-Wettbewerb machen oder sowas. Oder Sie alle anfangen, Theorembeweise zu schreiben. Das ist, deswegen weiß ich, du findest das klasse, aber. Ich meine, wenn Sie gute Ideen haben, wäre ich daran sehr interessiert. Wir werden insbesondere auch über das kommende Semester in KI 2 nachdenken, was wir da so einbauen können. Aber auch da habe ich noch keine so richtige Idee. Also, bei guten Ideen bitte immer an mich oder Dennis oder so. Also, das ist eine Sache, die ich auch gut finde, aber es ist auch eine ganze Menge Vorbereitungsarbeit und Sie werden sicherlich gemerkt haben, dass die Vorbereitung noch nicht ganz fertig war, als wir angefangen haben, aber es scheint dem Ganzen keinen riesigen Abbruch getan zu haben. Die Pause scheint gut angekommen zu sein. Dafür gibt es einen ganz einfachen kognitiven Grund. Man ist einfach nach ein bisschen Frischluft und noch ein bisschen Abwechslung wieder frischer. Tolles Team. Ich bin sehr froh, dass ich gute Tutoren hatte und halte so eine Vorlesung wie diese hier steht und fällt mit guten, engagierten Tutoren. Und ich wollte mich bei Dennis und Marcel und die anderen beiden sind nicht da bedanken. Das hat mir sehr viel den Rücken freigehalten. Genau, Logik. Logik war nicht der Renner. Das ist mir auch irgendwie während der Vorlesung klar geworden, aber da hatte ich schon so viel Zeugs und in der Umzugssituation ist es, kann man dann auf die Idee kommen, dass man das auch verwendet. Ich denke, das werde ich im nächsten Durchlauf stark ausdünnen und vollkommen umstrukturieren. Insbesondere ist irgendwie die Idee, die ich jetzt Ihnen auch mal zur Debatte stellen möchte, ist, dass man ganz früh mit Prolog anfängt, als im Wesentlichen eine Programmiersprache, in der man sowas wie Logiken gut implementieren kann, weil man Strukturen hat, die das einem leicht machen. Und dann Sie ganz praktisch Teile der Logik auch mal einfach programmieren lassen, so dass Sie irgendwie sich die Hände schmutzig machen müssen mit dem Zeugs und auf die relevanten Fragen auch tatsächlich gestupst werden. Und dann können wir einfach, so wie diese eine TPTP-Aufgabe, die wir da hatten, ihren eigenen Beweise mal laufen lassen und gucken, wie der sich verhält im Vergleich mit anderen State-of-the-Art-Beweisern und so weiter. Und dann können wir da ein bisschen mehr machen. Das wäre jetzt meine Idee, also Prolog sehr früh einzusetzen und dann damit eine KI-Sprache schon früh zur Verfügung zu haben. Dann werde ich die Zeit, die dadurch frei wird, werde ich wahrscheinlich, denke ich, durch eine Spielart des Prologs verbraten. Das ist Constraint Logic Programming, wo man im Wesentlichen sagt, naja, statt Unifikation, was der Hauptmotor für Prolog ist, ersetzen wir das durch Constraint Satisfaction. Probleme, etwas, was wir dann ja schon zu dem Zeitpunkt kennen. Und damit kann man dann in der Praxis sehr viel machen. Sie können sich vorstellen, wenn so ein Send More Money Löser sozusagen noch mit da rein in Prolog eingebaut wird, dann kann man plötzlich ganz hübsche Sachen machen. Und ich hoffe, dass wir da dann mehr Spaß haben als in der Theorie. Es ist eine Sache, die ich erstmal lernen muss, ist Erlangen scheint sehr viel praktischer drauf zu sein als die Unis, an denen ich vorher war. Ja, das weiß ich jetzt und ich hoffe, dass das damit für Sie besser wird. Ich wäre sehr dankbar über ruhig auch Nymes Feedback. Und Sie können gerne zu mir kommen und sagen, das wäre doch mal schön, wenn wir das machen. Wenn es nach der Klausur ist, kann ich Ihnen sogar nichts mehr anhaben, beweisbar. Also da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Aber sonst ist es auch gut, wenn die nächste Generation von Ihrer Erfahrung profitiert. Ja, können Sie mal nachdenken. Ich glaube weiterhin, dass Logik ein tolles Werkzeug ist. Und wir sehen es eigentlich überall, dass wir diese Ebene, diese symbolische Ebene für viele Probleme brauchen. Und wenn man sich's genau anguckt, ist die gesamte Informatik nichts als Logik. Ja, wir nehmen formale Sprachen, um gewisse Probleme zu beschreiben und kriegen dann Hilfe bei der Lösung dieser Probleme. Im Prolog, deklarativen Programmiersprachen, ist das sehr, sehr direkt. Aber wenn Sie mal über Programmierung nachdenken, dann machen Sie im Prinzip genau das Gleiche. Ja? Sie haben eine formale Sprache, die wir mit der Maschine behandeln können. Und die bildet irgendwie, wenn wir Glück haben, die Welt ab. Und dazwischen ist ein interessantes Zusammenspiel. Das ist genau das, was wir in eigentlich allen Feldern in der Informatik machen. Und natürlich ist es kein Zufall, dass man in die Gefahr gerät, zu viel Logik in der KI zu erzählen, weil sich die Logik, die irgendwann mal vor 2500 Jahren von den alten Griechen erfunden worden ist und dann irgendwo eine Weile lang erst bei den Arabern und in den Klöstern eine Weile lang überlebt hat, die hat tatsächlich zwei große Blüten getrieben. Das eine war am Anfang des 20. Jahrhunderts in der Mathematik, als die Schiss kriegten, dass sie nicht wissen, was Mathematik überhaupt bedeutet. Da hat sich viel Logik entwickelt und hinterher in der künstlichen Intelligenz. Die künstliche Intelligenz war die ersten 40 Jahre komplett logikdominiert. Danach war Logik total verpönt und jetzt darf man wieder. Und also es ist nicht ganz von ungefähr, dass es viel Logik gab. Ich werde trotzdem die Theorie der Logik werde ich ein bisschen zurückschrauben. Ja, es wäre schön gewesen, wenn für die Vorlesung immer ein Raum mit Tafel verfügbar gewesen wäre. Ja, das wäre schön gewesen. Also vor allem dieser blöde Zip-Pool finde ich eigentlich eine Zumutung für alle. Und im nächsten Jahr bin ich nicht zu spät. Und ich hoffe, dass es ich habe gute Hörsäle gekriegt für KI2. Meine einzige Angst ist, dass sie alle nicht wiederkommen und ich da mit 5 Hanseln sitze in einem 100er Raum. Und das ist auch immer ein bisschen blöd, aber das naja, gut. Ich hoffe, sie kommen wieder. Richtig. Dieses hier ist eine feine Beobachtung. Das ist nämlich tatsächlich richtig. Typischerweise versuche ich Dinge in den Slides zu haben, aus zwei Gründen. Nicht, weil ich nicht Tafel eigentlich besser fände, aber Sie haben ja schon gesehen, bei meiner Handschrift ist es manchmal doch so ganz gut, wenn man dann das nachlesen kann. Und Da ich nie genau wusste, wo was ist, konnte ich mich nie so richtig darauf verlassen, dass ich auch wirklich eine Tafel haben würde. Deswegen habe ich sicherlich nicht genug für die Tafel vorbereitet. Auch das, denke ich, wird besser werden. Außerdem halte ich es gerade wichtig, dass man nicht an der Tafel alles runterrattert. Da kann es genauso zu schnell gehen wie auf den Folien. Sondern dass man da auf die Bedürfnisse der Leute eingeht. Und notwendigerweise ist das unvorbereitet. Also dieser Wahnsinn hat teilweise Methode. Genau, die vielleicht wichtige Frage für Sie jetzt. Ja. Wie wird die Klausur? Wir haben viel gemacht. Das ist einer der Hauptgründe, damit Sie sich vorstellen können, wie solche Klausuren überhaupt aussehen können, haben wir die Probeklausur gemacht. Jemand hatte gesagt, die sei bestehbar in den Kommentaren. Ich hoffe das sehr. Und im Prinzip, die Klausur ist fertig, sieht sie relativ ähnlich aus. Sie ist natürlich 30 Minuten länger, also ein Drittel, die Hälfte länger. Und sie macht Themen, die nicht... Bitte?
Ich bin mir nicht sicher, dass das
sowas solltest du nie öffentlich sagen. Da musst du noch was lernen.
Ich weiß nicht, bei der Probeklausur einige beschwert haben, dass Tiere stressig waren für den Zeitfenster.
Das soll eine Klausur auch sein, bitteschön. Gut, okay. Sie wird im Wesentlichen wie die Probeklausur, Sie können das durch, ich will mal sagen, Extrapolation sich vorstellen, was da kommt. Und wir werden 90 Minuten haben. Denken Sie an Ihren Lichtbildausweis. Und ansonsten wird es eine ganz normale Klausur geben. Sollten Sie krank sein? Typische Geschichte. Können Sie natürlich nachschreiben. Und wie genau das hier in Erlangen geht, weiß ich noch nicht. Aber ich werde es rauskriegen. Okay, richtig. Und eine Sache, da weiß ich es echt nicht so genau. Als ich hier die Vorlesung vorbereitete, hatte man gesagt, ja, sehr häufig sind größere Vorlesungen immer auf Englisch, weil irgendein Austauschstudent ist immer dabei. Deswegen hatte ich am Anfang nachgefragt. Und dann sehr zu meinem Erstaunen haben alle Austauschstudenten gesagt, oh ne, ich kann auch gut genug Deutsch oder ich will Deutsch lernen und so weiter. Und dann stand ich da plötzlich, ja, mit englischen Slides und deutscher Vorlesung. Das hat gewisse Tücken. Das hatte für mich Tücken, weil ich die letzten fast 20 Jahre eigentlich nur auf Englisch vorgelesen hatte. Das haben Sie sicher gemerkt. Ich weiß nicht, was am besten ist. Eine Sache, zu der ich nicht wirklich bereit bin, ist deutsche Folien zu machen. Das sind immerhin jetzt, gezählt, sind knapp 1000 Folien. Und das ist eine Menge Arbeit, die zu übersetzen und ist dann hinterher nie wieder weiter zu verwenden. Da ich meine Folien benutze, auch in der Forschung als Wissensrepräsentationsding, bin ich dazu nicht bereit. Deswegen, weiß ich nicht, frage ich Sie mal um Rat. Wäre es besser gewesen, ich hätte auf Englisch vorgelesen? Ja.
Also ich kenne es auch aus einer anderen Vorlesung jetzt, dass es eigentlich ganz schön ist, wenn man es auf Englisch hat, dass man es nochmal nachlesen kann und auch die Begriffe mal auf Englisch hat für Literatur und so weiter. Und dass man es halt auf Deutsch erklärt bekommt, damit man es halt wirklich nochmal begreift. Weil manchmal war es in anderen Vorlesungen so, dass der Dozent nicht so gut Englisch konnte und dass es dann eher verwirrend war. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Ihnen ist, aber so auf Deutsch in der Muttersprache es zu hören und dann nochmal auf Englisch nachlesen zu können, finde ich gut.
Ja? Gut. Da ist eine Sache, die ich auch schon für mich selber machen will, ist ein Wörterbuch zu erstellen zur Vorlesung. Das ist eine Wissensrepräsentationsaufgabe, an der wir sozusagen an Fachvokabularen arbeiten wir auch sonst in der Forschung. Und ich denke, dass es da, das werde ich versuchen, fürs nächste Semester schon vorzubereiten. Ich weiß noch nicht, wie erfolgreich ich sein werde, aber das kann man nebenher machen. Würde das helfen? Es würde auch mir helfen, weil ich dann das Fachvokabular auf Deutsch tatsächlich drauf habe. Oder mich, also es ist ja auch so, dass nicht alles Fachvokabular gibt es tatsächlich auf Deutsch. Und es gibt einige Sachen, die gefallen einem immer keins von, es gibt mehrere Möglichkeiten, die dann verwendet werden und keins davon gefällt einem so richtig. Und ich hatte echt zum Teil Schwierigkeiten, mich zu entscheiden. Das ist natürlich doof. Und wenn ich ein Wörterbuch mit der Vorlesung mache, dann habe ich mich zumindest entschieden. Das wäre, glaube ich, gut. Das habe ich aber im Umzugssemester nicht geschafft. Habe ich das richtig verstanden, dass alle, die hier sind, entweder einigermaßen zufrieden sind mit dieser Deutsch-Englisch-Mischung oder alle Alternativen schlechter finden? Dann würde ich wahrscheinlich am Anfang des nächsten Semesters nochmal fragen, ob jemand Englisch haben will. Das ist einfach. Und ansonsten das weiter so machen. Ich möchte Sie auffordern, generell, dies hier ist sozusagen das Letzte, was ich exzerpiert habe, alle diese Sachen, selbst das, ja, können Sie mir jederzeit sagen. Ja, ich weiß noch sehr genau, als ich das erste Mal Logik gelernt habe. Ja, das war eine der Dinge, die ich nie machen wollte in meinem Leben, als ich noch in Ihrem Alter war. Ja, naja, manchmal wird man schlauer. Und so, aber ja, sagen es mir. Ja. Mensch, das ist aber viel Logik. Ja, ich kann mich wehren. Also ich gehe damit sehr selbstbewusst um und kann das auch sehr gut aufnehmen unter Umständen, ja, oder mich verteidigen. Also sagen Sie es mir. In der Evaluation mit der Logik war ein bisschen spät. Ja, da war nichts mehr zu machen, da war die Logik schon rum. Gut, so. Ach nee, doch, nee, warte mal. Entschuldigung, ich bin jetzt durcheinander. Genau, und zu guter Letzt. Es wird eine logikbasierte Spezialvorlesung geben. Vielleicht habe ich ja nicht jeden abgeschreckt. Und da wird es darum gehen, tatsächlich sich mal Wissen vorzunehmen, wie es in der freien Wildbahn existiert. Und wir werden in dieser Vorlesung im Wesentlichen mathematisch-technisches Wissen nehmen, also Mathematik, wahrscheinlich ein bisschen Modellierung, das heißt, es wird so ein elementares bisschen Physik geben, man wird sich über die Lichtgeschwindigkeit, über Einheiten und alles solches Krempel unterhalten. Und das soll im Wesentlichen eine KI-Frage beantworten, nämlich wie strukturiert man komplexes Wissen? Ja, das war ja herzzerreißend einfach, wir konnten Wumpus machen, aber eine Sache, die wir jetzt in der Forschung machen, das Van Roosbroek-Modell für eindimensionale Halbleiterverteilungen von Löchern und Elektronen, ja, das ist was irgendwelche Leute aus Berlin mit uns zusammen machen wollen, ja, das kriegt man mit Wumpus-Techniken nicht hin. Ja, und die Frage ist, wie macht man sowas? Ja, wie macht man sowas, dass man Systemunterstützung hinterher irgendwann mal kriegt, wenn man wissenschaftliche Texte irgendwie analysieren, verstehen, lesen will. Ja, und solche Sachen wollen wir uns angucken und wie repräsentiert, was die Strukturen von menschlichen Gehirn, in menschlichen Gehirnen, wenn wir so komplexes Wissen haben und wie bilden wir das ab? Und wie verhält sich das zu den Strukturen, wenn wir das entweder sagen oder aufschreiben in Papieren? Und wie kann man das Beste aus beiden Welten machen? Ganz konkret werden wir uns um das Wissen kümmern. Sie werden die Gelegenheit kriegen, solche Sachen darzustellen in strukturierten, modularisierten Formen. Und wir werden das am Gebiet machen. Das heißt, Sie werden sowas dann nochmal darstellen. Und natürlich wird man da mit Aussagenlogik oder auch mit Prädikatenlogik erster Stufe nicht auskommen. Das heißt, wir werden uns logische Werkzeuge bauen müssen. Getypte Logiken mit Untertypen, mit Records, mit allem, allerlei Schabernack. Und dann stellt sich die Frage, naja, wenn wir im Laufe der Vorlesung vielleicht sowas wie 7 oder 8 Logiken bauen, gibt es dafür Werkzeuge, die sind besser als Bleistift und Papier. Ja, wir haben ja im Prinzip hier in dieser Vorlesung, auch wenn wir die ganze Theorie gemacht haben, haben wir Bleistift und Papier betrieben. Ja? Pixel hier, Sie in Übungsaufgaben und so weiter. Ja? Und es stellt sich raus, dass es solche Werkzeuge gibt. Es gibt nämlich nicht nur Logiken als Sprachen, mit denen man System unterstützt, über, sagen wir mal, Mathematik oder den Wumpus oder Planungsprobleme reden kann, sondern es gibt auch noch, und da ist im Wesentlichen die Sprache der Logik, die Metaebene zu ihrer Domäne. Man kann einen Meter höher gehen. Ja, man kann nämlich Meta-Meta-Sprachen bauen, in denen man nämlich Metasprachen, die Logiken selber, ausdrücken und untersuchen kann. Ja? Und solche Sachen, Spielchen werden wir machen. Wir werden, nicht, dass Sie jetzt hier Sorge kriegen, wir werden bei der Meta-Meta-Meta-Ebene aufhören. Gut. Genau. Das ist ein Kurs, den gibt es nur hier in Erlangen. Früher gab es den nur an der Jacobs University in Bremen. Das könnte eine Gelegenheit sein. Vor allen Dingen, wenn Sie sich für solche Wissensrepräsentationssachen interessieren. Denn dieser Kurs, den will ich dazu verwenden, direkt in die Forschung einzuführen. Und das sind halt Themen, die auch in der Forschung jetzt behandelt werden. Und damit könnte man dann direkt mit einer Arbeit weitermachen am Ende dieses Kurses. Das kann man mit KI 2 nicht. Okay? Mit KI 1 auch nicht. Sondern da muss man noch was lernen. Zum Beispiel sowas. Gut. Das war alles von meiner Seite. Gibt es noch Fragen? Ich muss vielleicht mal von mir aus ein Feedback an Sie. Ich bin etwas erstaunt, dass Sie so fragefaul sind. Das ist wirklich mein Eindruck. Das kenne ich auch anders. Ja, ich habe in einer komplett anderen Situation, wie gesagt, die letzten 20 Jahre gelehrt, also eigentlich immer an private Universitäten. Erst an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh. Das ist eine der 3 großen Informatikuniversitäten. Die hatten fantastische Studenten, die extrem engagiert waren. Und da kann man gar nicht mehr raus vor lauter Fragen. Und dann an der Jacobs University, was eine internationale Universität ist, wo die Leute 20.000 Euro pro Jahr zahlen, mit dem Erfolg, dass sie natürlich auch irgendetwas für diese Investition haben. Vor allen Dingen, weil das zum guten Teil Südosteuropäer sind, die tatsächlich nahezu null haben und diese Sache als ihre Chance sehen, auf den Weltmarkt zu kommen, was auch ganz gut funktioniert. Die stellen auch sehr viel mehr Fragen. Und ich war sehr erstaunt, wie zäh das in dieser Gruppe ist. Und ich vermute, dass das noch die Leute sind, die Interesse haben an Interaktion. Weil die Leute, die keine Interaktion haben wollen und brauchen, sitzen vermutlich da hinter der Kamera irgendwo. Ja, und das ist, ja, verstanden habe ich es noch nicht. Denn ich bin mir sicher, dass nicht alle Erklärungen gut genug waren, dass sie total ohne Frage da sind. Und es macht mir das Leben einfacher. Und ich glaube, es macht auch Ihnen das Leben einfacher und es macht auch mehr Spaß. Ja, das hat mich erstaunt. Und wenn es an mir liegt, dann habe ich etwas sehr falsch gemacht. Und ich hoffe, dass es nicht der Fall ist. Gut. Ja. Gibt es noch Fragen? was heißt? Dieses da wird jetzt im Sommersemester sein. Genau wie KI2. Och, fragen Sie mich doch nicht sowas. Das steht im Univis und ich müsste es nachgucken. Da können Sie es genauso gut selber nachgucken. Das finde ich nicht das Wichtige. Also ja, das ist natürlich für Sie wichtig, für Ihre Planung. Aber mich interessiert es nicht sonderlich. Gut, noch mehr Fragen? Dann hören wir mal ein paar Minuten früher auf. Die können Sie ja investieren ins Lernen. Und wir sehen uns dann am Montag.